Micro Europa.
Sounds modern.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Micro Europa. Unser Thema heute Lost Crafts, zu Deutsch altes oder auch verlorenes Handwerk. Ich bin Yasmin Al-Janabi. Viele alte Berufe gehen in der globalisierten Welt verloren und werden durch neue Techniken und Maschinerien ersetzt. Nur wenige kennen etwa den Beruf des Seilers, des Wagners oder des Taschners. Wir haben uns auf eine Spurensuche begeben. Starten wollen wir mit einem Beitrag über Familiennamen, die auf Handwerksberufe zurückgehen. Dann haben wir für euch ein Interview mit Oskar Vogel, dem Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstags in Stuttgart. Und ihr dürft euch auf weitere Beiträge über alte Handwerksberufe, etwa einem Flugzeugbauer, freuen. Zuerst aber Grand Funk Railroad mit Are You Ready? Jeder hat einen, doch die wenigsten wissen, woher der eigene Familienname wirklich herkommt. Nachnamen gehen bisweilen auf die Region zurück, in der die Familien ihren Sitz hatten, zum Beispiel Esslinger, Weiblinger oder Gutendorf. Etwa die Hälfte der Familiennamen haben ihren Ursprung in einem historischen Beruf oder in einem Handwerk. Katharina Schulz hat in Tübingen nachgefragt, was die Leute über die versteckten Metiers in ihren Nachnamen wissen.
Mein Nachname ist Lohner und irgendein Verwandter von mir hat mal versucht herauszufinden, ob der Name jetzt daher kommt, dass wir mal die Lohnzahlenden oder die Lohnempfänger waren. Aber er hat nichts dazu rausgefunden.
So geht es vielen, die ihren Familiennamen auf den Grund gehen wollen. Der Brauch, einen Nachnamen anzunehmen, kam aus Italien. Ab dem 15. Jahrhundert war auch in Deutschland ein Zuname üblich. Eine einheitliche Schreibweise gab es aber noch nicht. So haben die meisten Nachnamen mehrere Abwandlungen, je nach Region, Dialekt und Familienzweig.
Riedelmann. Also mein Papa sagt immer, dass wir früher die Leute waren, die die Riegel vor die Tür gemacht haben.
Heute würde man das Schließdienst nennen. Ob Fischer, Weber oder Müller. Ein Großteil der deutschen Familiennamen sind Berufsbezeichnungen. Wer sich einen neuen Broterwerb suchte, änderte nicht selten auch gleich seinen Nachnamen. Manchmal übernahm man einfach den Namen des Herkunftsortes oder den des aktuellen Wohnortes. Wer nach Amerika oder England auswanderte, übertrug häufig seinen Nachnamen ins Englische. Bäcker wurde zu Baker, Zimmermann zu Carpenter. Auch eine bestimmte Charaktereigenschaft oder der gesellschaftliche Stand konnten namensgebend sein. So hieß in slawischen Ländern der Neue im Dorf üblicherweise einfach Novak. Im deutschen Raum lässt sich in den meisten Fällen aber schnell erraten, welchem Beruf die Verwandten nachgingen. Auch wenn es ihn gar nicht mehr gibt.
Also mein Nachname ist Schürmann. Also ich habe mal gehört, dass das eine Berufsbezeichnung sein soll für denjenigen, der beim Schmied das Feuer schürt, also in Gang hält. Aber ich habe auch gehört, dass es vielleicht von Schure, also Scheune, kommen kann.
Mein Nachname, Schulz, ist der neunthäufigste Eigenname in Deutschland. Der Schultheiß oder manchmal auch einfach Schulze war im Mittelalter eine Art Beamter mit vielen Aufgaben. Er arbeitete für die Allgemeinheit, als Gerichtsschulze oder Richter, als Ortsvorsteher oder Bürgermeister. Aber die ursprüngliche Bezeichnung blieb im Nachnamen erhalten. Bei manch einem außergewöhnlichen Familiennamen ist es auch die Kombination aus Berufsbezeichnung, Dialekt und Anekdote, die ihn so besonders macht.
Ich heiße Multhaupt und das ist ein merkwürdiger Name und der hat entweder mit Maulwürfen oder mit Bergarbeitern zu tun, weil Mult in irgendeinem obskuren norddeutschen Dialekt Maulwurf heißt und Haupt beziehungsweise Haupt steht höchstwahrscheinlich für Hügel, also kommt man beim Maulwurfshügel an. Und weil Bergarbeiter unter Tage arbeiten wie Maulwürfe und Hügel aufwerfen wie Maulwürfe, heißen die dann Multhaupt, beziehungsweise hießen mal Multhaupt und jetzt heißen die nicht mehr so, weil ich bin ja gar kein Bergarbeiter.
Katharina Schulz über alte Berufe und wie sie bis heute in den Familiennamen gehalten haben.
تذكري لما أمك شافتني نايم بتختك قالت لي انسى عنك واتفقنا نضلنا هيك بلا دور طنطنت بلا كرافات وصبحية لما شطيلي شعري وبعديني عالدوام كيف بتمشطي مشطيني مسكتيلي ايدي وعديني بيشي ثورة كيف نسيتي كيف نسيتيني
تذكر لما قلتي لي انك ناوية تتركيني بلا فلوس وبلا بيت.
مشروع ليلى mit Facettin. Früher kaum aus dem Alltag wegzudenken, heute nur noch Ausstellungsstücke in Museen. Die Rede ist von traditionellen Werkzeugen. Bevor die Technik viele alte Berufe grundlegend revolutionierte und manche sogar komplett ersetzte, benutzten die Menschen Arbeitsmittel, die sich über Jahrhunderte kaum veränderten. Katharina Schulz hat sich drei historische Berufe ausgesucht und in Tübingen nach den Werkzeugen gefragt, mit denen Fischer, Bauer und Waschfrauen früher gearbeitet haben.
Auch während der kalten Wintermonate mussten die Fischer in der Region, wie überall in Europa, an den Flüssen oder am Meer, das Überleben ihrer Familie sichern. Oft blieb ihnen nichts anderes übrig, als auch auf gefrorenen Gewässern wie dem Neckar oder am Rhein, zum Beispiel nach Aalen zu fischen. Dazu brauchten sie ein besonderes Instrument, den Aalstecher. Ob heute noch jemand weiß, was das ist, ein Aalstecher?
Aalstecher, ein Stecher, mit dem man Aale erledigt hat.
Habe ich noch nie gehört.
Ein Gerät, eine Harpune, ein was auch immer, ein Mordinstrument für die Aaljagd.
Ein Werkzeug, das nichts mit Fischfang zu tun hat und irgendwie aalförmig ist?
Spitz, scharf, mit Diamanten.
Um den schlangenartigen Fisch sicher zu fangen, musste der traditionelle Aalstecher vor allem praktisch sein. Das wussten auch unsere Vorfahren. Sie nahmen für ihre Aalstecher zwei aus Kirschholz gefertigte Seitenteile, die sie flexibel an einem Stock befestigten. Dazwischen kam ein spitzer Dorn aus Knochen. Noch bis in die 1950er Jahre verwendete man eine abgewandelte Form des Aalstechers. Der moderne Aalstecher hatte 3 bis 6 Sägezahnblätter und funktionierte nach demselben Prinzip. Mit viel Geschick musste der Fischer in den trüben Schlamm stechen, um den glitschigen Fisch aufzuspießen. Seit etwa 1970 ist dieses grausige Gerät aus Tierschutzgründen verboten. Doch nicht nur in der Fischerei, sondern auch in der Landwirtschaft gibt es Werkzeuge, die man heute nur noch im Museum bewundern kann. Über Generationen war der Dreschflegel für die Bauern nicht wegzudenken.
Mit einem Dreschflegel drischt man Getreide.
Die Arbeit des Dreschflegels übernimmt schon längst eine Maschine. Trotzdem wissen manche sogar noch, wie man einen baut.
Wir haben das Holzteil vorne geschnitzt und dann ein Loch durchgebohrt und dann mit einer Lederschlaufe an den Stiel. Und dann sind wir alle zusammen, ich weiß, 4. Klasse oder was, ich weiß nicht mehr, aufs Feld gegangen und haben Korn gedroschen in der Gruppe. Und haben dann noch die Dreschlieder, die man dann dazu so gesungen hat, gesungen.
Bei manchen Gerätschaften wie dem Ruffelbrett ist es dagegen gar nicht so einfach zu erraten, wofür es benutzt wurde.
Zum Kochen auf jeden Fall.
Also Ruffel habe ich jetzt noch nie gehört.
Holzbearbeitungswerkzeug, keine Ahnung.
Zum Waschen, sind es diese Wellen?
Naja, das ist das, was man zum Wäschewaschen benutzt hat. Im Waschzuber, wo man dann so die Wäsche runterreibt.
Das Ruffelbrett war neben Waschzuber und Wäschemangel das Hauptwerkzeug jeder Waschfrau. Waschen ohne Waschmaschine, eine mühsame Aufgabe, die sich oft über Tage hinzog. Kein Wunder, dass wir das Ruffelbrett am liebsten so schnell wie möglich wieder vergessen wollen.
Yeah.
Die Rolling Stones beim ersten musikhandwerklichen Versuch, aufgenommen als Demoband vor genau 50 Jahren im März 1962. Der Titel des Songs war Ain't Got You.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Wenn in der Gerbergasse keine Gerber mehr arbeiten, Sattlereien den Betrieb einstellen müssen und der Schrankenwärter am Bahnübergang durch einen ferngesteuerten Elektromotor ersetzt wird, dann verändert sich das Stadtbild. Zeichnungen oder Fotos zeugen noch von den vergangenen Zeiten oder Exponate im Museum. Was sich aber auch verändert, das ist der Klang der Stadt. Die typischen Geräusche oder wie man heute sagen würde, die Soundscape. Alte Menschen erinnern sich oft an die Geräusche aus ihrer Jugend, an den Motor des Milchlasters vielleicht oder den Rhythmus der Dreschflegel. Nur sind diese Geräusche selten im Museum zu finden. Im Tübinger Stadtmuseum ist das anders. Die Idee hatte Thomas Hagenauer, Redaktionsleiter im Tübinger SWR-Studio. Der Radiojournalist hat erkannt, dass der Klang einer Stadt einen stetigen Wandel unterliegt. Also hat er zusammen mit seinem Team angefangen, Tübingen akustisch mit Mikrofon und Aufnahmegerät zu erschließen. So ist das Tübinger Geräuschearchiv entstanden, eine Kooperation des SWR mit dem Stadtmuseum Tübingen. Mittlerweile ist schon die 8. CD in Vorbereitung. Zu hören sind darauf die unterschiedlichsten Geräusche, die alle in irgendeiner Form typisch sind für Tübingen. Und manche sind ganz schön laut.
Herr Hagenauer, jetzt haben wir hier 3 CDs liegen. Das ist nur ein Teil des Tübinger Geräuscharchivs. Was war der Gedanke, der dahinter steckt, sowas anzulegen?
Ich bin natürlich einer beim Radio, der sagt, der Hörsinn ist ein wichtiger Sinn. Aber auch, was lösen akustische Signale aus, sei es Musik, sei es eine Stimme von jemandem oder seien es auch einfach bestimmte Klänge, die in der Welt sind oder vielleicht auch nicht mehr in der Welt sind, die einen aber vielleicht durch die Kindheit begleitet haben. Also ich höre zum Beispiel eine bestimmte Lok, die einen bestimmten Klang hat und so eine Hupe, ja, so ein, und dann habe ich ja, genau das war der Zug, der immer früher in dem Fall durchs Ammertal fuhr.
Also das Akustische geht viel tiefer in die Erinnerung rein als Bilder vielleicht?
Sagen viele. Ich bin natürlich jemand, der da nicht widersprechen würde, ja. Was natürlich dann auch schwierig ist, wie hat sich irgendwas angehört, was es aber schon gar nicht mehr gibt. Wie eine Glaserei früher geklungen haben könnte, kann ich jetzt nicht mehr hören.
Und wie sind Sie dann vorgegangen?
Den letzten Glaser haben wir noch erwischt, in Anführungszeichen. Ja, zu sagen, halt, bevor auch du diese Innenstadt verlässt, ja, dürfen wir noch ein bisschen was aufnehmen. Und ansonsten haben wir versucht, an die Maschinen ranzukommen oder die Tätigkeiten nachzustellen.
Also das ist ein Teil Geräusche, die man heute eigentlich kaum mehr hört. Zum anderen sind aber auch Geräusche drauf aus unserer heutigen Zeit.
Ja.
Also ich habe eine Soundscape der Ammergasse gehört. Glauben Sie, dass es vielleicht in 20 oder in 30 Jahren sich die Geräuschkulisse da komplett verändert hat?
Die Ammergasse ist keine Handwerkergasse mehr, aber es ist so eine Kneipengasse. Ja? Da hat es ein paar Kneipen. Das Rauchverbot in den Kneipen hat dazu geführt, dass es sich in der Ammergasse vielleicht abends oder nachts auch wieder anders anhört, wie vor dem Rauchverbot. Ja? Oder der Fahrradboom ab, würde man sagen, 80er Jahre, hat auch dazu geführt, dass sich die Ammergasse heute anders anhört, wie vielleicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren, weil viel mehr Fahrräder durchfahren.
Haben Sie so ein Lieblingsgeräusch auf den CDs?
Man ist natürlich stolz, manche Momente erwischt zu haben. Zum Beispiel gewesen zu sein bei der letzten Fahrt dieses roten Schienenbusses. Der wurde irgendwann ausrangiert und dann fuhr er nochmal. Ja? Oder genauso so akustische Bahnschranken, wo so ein Klingeln zu hören war.
Das gibt es heute kaum mehr. Ne?
Das gibt es fast nimmer und hier sind sie abgebaut. Ne?
Wenn der Wein gut ist, die Qualität gut ist, dann happen diese Rebscheren oft zusammen, dass man halt zwischendurch noch abwaschen muss, nämlich vom Zucker.
Auf den CDs sind jetzt nicht nur die Geräusche drauf, sondern zwischendrin hört man auch immer Menschen sprechen.
Menschen, die mit den Geräuschen leben, gelebt haben, groß geworden sind, älter geworden sind, was verbinden sie damit? Ne? Und das ist sozusagen der Versuch, diesen Zusammenhang herzustellen zwischen der Veränderung der akustischen Welt und dem, was für die Menschen selber in ihrer Empfindung, Wahrnehmung, Erinnerung passiert oder ausgelöst wird. Und das ist natürlich auch, und da bin ich halt auch wieder ein Radiomensch, wichtig für uns dann, solche Dinge nicht aufzuschreiben, sondern uns erzählen zu lassen und dann damit auch akustisch festzuhalten.
Kiron Patka hat sich mit Thomas Hagenau unterhalten. Und wer in die CDs des Tübinger Stadtarchivs reinhören will, kann dies dienstags bis sonntags jeweils zwischen 11 und 17 Uhr tun. Im Stadtmuseum in Kornhaus. Dort sind orangenefarbene Hörstationen mit Kopfhörern aufgebaut.
İçinden canım Koşarak koşarak gel bana gel O güzel gözlerini canım Süzerek süzerek gel bana gel Bu küskün yüzün gayrı gülsün canım Gülerek gülerek gel bana gel
mit Güllerin İçinden. Das deutsche Handwerk hat eine Tradition, die bis ins Mittelalter zurückgeht. Um auch international zu bestehen, gibt es zum Beispiel von der EU Regeln und Normen. Wir haben dazu nun Oskar Vogel am Apparat. Er ist Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Handwerks. Herr Vogel, welche Richtlinien zum Handwerk gibt eigentlich die EU vor?
Also das Handwerk ist in vielen Richtungen betroffen von Richtlinien aus der EU. Nicht ganz spezifisch das Handwerk, es ist dann in einem größeren Rahmen, aber zum Beispiel nehmen Sie eine Anerkennungsrichtlinie oder Dienstleistungsrichtlinie oder Verbraucherrichtlinie. Um mal drei zu nennen, die berühren natürlich auch Industrie, Handel und natürlich auch das Handwerk.
Können Sie vielleicht auf eins davon ein bisschen spezifischer eingehen, um das auch für unsere Hörer zu erläutern?
Also wir haben jetzt zum Beispiel die Dienstleistungsrichtlinie aus der EU hat dazu geführt, konkret für das Handwerk, dass man gesagt hat, in einem zusammenwachsenden Europa der EU-Mitgliedstaaten, Stichwort Dienstleistungsfreiheit, muss es auch möglich sein, dass einer, der ein Unternehmen gründen will, vereinfacht zu den Fragen findet, die ringsum die Existenzgründung sind, dass er nicht mehrere Ansprechpartner hat. Das hat dazu geführt, dass das Handwerk in seinen Handwerkskammern den sogenannten einheitlichen Ansprechpartner eingeführt hat.
Das heißt, dann hätte der Handwerker einen Ansprechpartner. Aber welchen konkreten Sinn machen denn diese Normen, die von der EU vorgegeben werden?
Es ist wie immer im richtigen Leben. Wir sind teilweise positiv gestimmt und teilweise negativ. Das Negative ist oft ein Thema Bürokratie. Sie müssen sehen, dass Handwerksbetriebe bei uns im Durchschnitt 6 Mitarbeiter haben. Das heißt, es sind ja ganz kleine Betriebe. Und vieles, was aus Brüssel kommt, an Themen, hängt enorm viel Bürokratie und Formalismus dran. Und da tut sich natürlich ein Unternehmer, ein Meister, der seinen Betrieb führen muss, der beim Kunden sein muss, der Geschäft akquirieren muss, natürlich schwer, wenn er dann noch nach Feierabend und am Wochenende all diese Bürokratie-Sachen auch noch erfüllen muss. Das ist oft das Nachteilige an solchen Brüsseler Regelungen.
Sie sprechen jetzt von bürokratischen Richtlinien, aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn eine Wurstküche eine bestimmte Höhe haben muss? Ist das nicht vielleicht auch negativ für einen kleinen Handwerker, der sich das finanziell gar nicht leisten kann?
Ja, das ist natürlich auch ein anderes Beispiel eines solchen Ausflusses, wenn solche Mindestmaßregelungen gemacht werden. Das ist genauso. Oder aber, ich gebe ein weiteres Beispiel, es ist das Überlegung, das Kaufrecht zu vereinheitlichen in Europa. Jetzt muss man natürlich sehen, jedes Land hat ein anderes Kaufrecht. Und jetzt will man ein einheitliches Kaufrecht schaffen. Und da sind jetzt Überlegungen, Stichwort, man will eine 10-jährige Gewährleistungsfrist einführen. In Deutschland kennen wir eine 2-jährige Gewährleistungsfrist. Also das sind natürlich dann Sachen, wo wir natürlich sagen, wenn ein kleiner, mittlerer Betrieb dann plötzlich bei einem Kaufvertrag damit rechnen muss, dass der Käufer 10 Jahre Zeit hat, doch zu sagen, die Ware hat doch einen Mangel, einen Fehler und ich möchte meine Gewährleistungsrechte geltend machen, sind das zum Beispiel solche Themen, wo wir natürlich von der Handwerksorganisation dann in Brüssel vorstellig werden, um das abzuwehren.
Das heißt, es ist nicht nur negativ für den Handwerker, sondern auch natürlich positiv für den Kunden. Hat die EU-Politik eigentlich auch prinzipielle Auswirkungen auf das deutsche Spezifikum des Handwerks, sprich der Ausbildung und der Lehre und des Meisterberufs?
Hat sie. Stichwort ist zum Beispiel auch hier eine Richtlinie, Berufsanerkennungsrichtlinie. Da geht es um Fragen, inwieweit sollen die beruflichen Ausbildungen in den EU-Ländern reglementiert werden, in Form eben einer Meisterprüfung. Wir legen ja großen Wert in Deutschland auf den Meistertitel und werben dafür auch innerhalb der EU, genauso für unser duales Ausbildungssystem, was ja auch nicht viele EU-Staaten so kennen. Aber wir sehen hier natürlich die Argumente auf unserer Seite, wenn Sie die sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland im Vergleich zu den anderen EU-Staaten sehen.
Das war Oskar Vogel, Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstags in Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Vogel.
Ich danke.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Tu n'es pas avec moi, et si tu t'en y penses à moi, ton chagrin s'en ira quand je serai dans tes bras, mais en attendant pense à moi. pense à nos vacances, au ciel de parents, à notre plage, à nous deux, à ce grand soleil sur toi et moi. Et pense à la neige, à l'hiver, au chalet sous les sapins verts, à nos soirées près du feu de bois. Ne prends pas cet air-là quand tu n'es pas avec moi. Et si tu t'en es, pense à moi. Ton chagrin s'en ira quand je serai dans tes bras. Alors mon amour, pense à moi. Pense à tous les mots que l'on dit quand tous les amis sont partis, qu'il ne reste au monde que toi et moi. Alors on devient silencieux, tu me caresses avec les yeux, en disant tout bas, je t'aime, toi. Partira demain et qui te ramène enfin vers moi. Tu sais bien que je serai là avec tant d'amour dans la voix. Ne pense, pense, pense qu'à ça. Ne prends pas cet air-là quand tu n'es pas avec moi. Et si tu t'ennuies, pense à moi. Ton chagrin s'en ira quand je serai dans tes bras. Alors mon amour, pense à moi.
Mikroeuropa. Thema heute Lost Crafts, altes Handwerk. Der Beruf des Steinmetzes ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Doch auch heute noch gibt es Handwerker, die mit Hammer und Meißel umgehen können. Einige davon arbeiten bei Steinkreis Schindau in Tübingen. Daniel Schottmüller war dort.
Eingebettet im idyllischen Grün des Tübinger Waldes verbirgt sich eine Werkstätte der besonderen Art. Hinter einem schmiedeeisernen Tor, bestückt mit einem knöchernen Rinderkopf, befindet sich der Eingang zum Natursteinpark Schintau. Das Tor ist weit geöffnet. Dahinter, scheinbar wahllos im Dickicht verteilt, steinerne Brunnen, eine Pharaonenstatue und Grabsteine. Folgt man dem gewundenen Waldweg noch ein Stück weiter, so trifft man auch die Schöpfer dieser natürlichen Kunstwerke. In staubigen Latzhosen und Arbeitshandschuhen gehen Gerald Geier und Roland Kühnreich ihrer täglichen Arbeit nach. Ihr Beruf? Steinmetz. Ihr Arbeitsplatz? Die freie Natur. Die Besonderheiten dieses Ortes sind für Roland täglich spürbar.
Wenn es schlecht ist und so, da traut man sich kaum raus. Da ist matschig. Wenn es heiß ist, staubt es. Im Winter ist kalt und trotzdem ist irgendwie toll.
Gerade jetzt im Sommer herrscht für die Steinmetzmeister Hochbetrieb. Während Roland eine Pause einlegt, um seine Gravuren zu begutachten, wirft sein Kollege Gary die Flex an. Vor ihm ein soeben angelieferter 3,5 Tonnen schwerer Steinquader, den er in einen Brunnen verwandeln soll. Jetzt beginnt die Grobarbeit. In einer Woche schweißtreibender Arbeit soll dieser Steinglotz ein Drittel seines Gewichts verlieren. Doch Hilfe benötigt Gary dabei nicht.
Am Stein kannst du alleine schaffen. Zu zweit geht's nicht. Auf einer Seite, wenn man anders schafft, dann kriegt er was ins Gesicht.
Stechuhr und feste Arbeitszeiten gibt es im Schintau nicht. Gearbeitet wird, solange es die Licht- und Wetterverhältnisse zulassen.
Es ist so bei uns, wir haben halt hier Saisonarbeit. Das heißt, von nach dem Frosch, also im Frühjahr, bis zum Ende Herbst, Anfang Winter, müssen wir quasi 9 Monate arbeiten. Und die anderen 3 Monate müssen wir kompensieren. Das heißt, ich muss die vorschaffen. Aber dafür habe ich im Winter 3 Monate frei.
Die Auftragsgeber der Steinbildhauer sind so unterschiedlich wie die Arbeiten selbst. Von den Hells Angels, die eine Statue für ihr Chapter benötigen, bis hin zum Mütterchen von der Alp, das einen besonderen Grabstein sucht. Behauene Sandsteine sind ein stets gefragtes Luxusgut. Trotzdem geht es Roland bei der Arbeit mit dem Stein um mehr als den bloßen Auftrag.
Ein Stein ist eigentlich so, wenn ich Bildhauerei mache, eine gute Form mache, ist das eigentlich nichts für einen Alltag, sondern, oder es wäre schade, wenn ich mir da die Mühe mache. Es geht eigentlich eher darum, grundlegende Themen zu finden, die vielleicht auch jemandem in 100 Jahren noch was sagen.
Auch der Stein selbst ist für ihn mehr als tote Materie.
Man spürt, wenn Stein, sag mal, liebevoll in Anführungszeichen, schön behauen ist, da kann der eine Ausstrahlung haben. Wenn ein Stein, der jetzt nur maschinell gesägt ist oder gefräst ist, nie irgendwie eine Aura hat. Also der ist immer tot und wenn er noch so perfekt geformt ist, hat er keine Ausstrahlung.
Die gleichberechtigten Partner sind erst über Umwege auf den Stein gekommen. Während Roland Sozial- und Religionspädagogik studierte, war Gary zuvor als Elektriker tätig. Seit etwa 30 Jahren arbeiten die beiden mit Steinen. Die Arbeit ist zur Berufung geworden, denn reich wird man als freiberuflicher Steinmetz nicht.
Also ich bin jetzt Mitte 50, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich mag nicht mehr, ich gehe jetzt zum Arbeitsamt. Also ich habe überhaupt keine andere Chance mehr. Ich muss mir entweder das durchziehen oder halt was das. Ne?
Dennoch sehen die Zukunftsperspektiven für Gary und Roland nicht unbedingt schlecht aus. Natursandsteinprodukte sind bei Privatkunden, Landschaftsgärtnern und Kommunen weiterhin gefragt. Sascha Krauwatsch, Leiter von Deutschlands größtem Natursteinvertrieb, Rongen, bewertet die Aussichten der Branche durchaus positiv.
Wir haben seit 7 Jahren jedes Jahr eine Steigerung. Das heißt, unser Umsatz steigert sich und wir sind immer bekannter, wir haben immer mehr zu tun. Wir rüsten auch auf und die Natursteinbranche, die boomt.
So schnell wird Gary und Roland die Arbeit also nicht ausgehen. Der halbfertige Brunnen nimmt derweil Gestalt an. Bis zu seiner endgültigen Einlassung in der Außenanlage eines Heilbronner Altersheims werden aber noch einige Hammerschläge nötig sein.
Pensar que
technische Geräte erscheinen uns neu, existieren aber schon sehr lange. Flugzeuge zum Beispiel gibt es über 100 Jahre. Nur, wie sahen die damals aus? Das waren Doppeldecker mit zwei übereinander liegenden Flügeln und einem Propeller, den man noch von Hand anschmeißen musste. Achim Engels ist von Beruf Flugzeugbauer. Seine Spezialität? Alte fliegende Kisten. Mikro-Europa-Reporterin Melanie Mieke hat ihn in seiner Werkstatt besucht.
Sieht natürlich alles etwas chaotisch aus, vor allem, wenn wir gerade dabei sind, einen Flieger nach Neuseeland zu verschiffen. Die Flugzeuge, die werden ausschließlich so gebaut, wie sie damals gebaut wurden. Selbes Material, selbe Verarbeitung, also handwerklich, ohne Kompromisse an moderne Werkstoffe oder Verfahrensweisen.
Achim Engels ist Anfang 40, Autodidakt und macht in seiner Werkstatt alles selbst. Er ist technischer Zeichner, Schreiner, Zimmermann, Schlosser und Sattler zugleich. Sein Spezialgebiet sind deutsche Flugzeugmodelle, die von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Ersten Weltkrieges gebaut wurden. Aber auf den ersten Blick sieht seine Werkstatt aus wie ein ganz normaler Handwerksbetrieb. Ein kleiner Büroraum vorne an der Straße, dahinter eine Metall- und eine Holzwerkstatt und etwas zurückgesetzt eine Halle. Für Achim Engels ist Flugzeuge bauen ein Lebenstraum. Das macht er voller Begeisterung und ohne jeden Stress seit gut 25 Jahren. Und er erklärt, dass jeder Flugzeuge bauen kann. Es geht nämlich ganz einfach.
Schraubenbolzen, Stahlrohre und ein bisschen Holz. Alles nur in der richtigen Reihenfolge zusammengenagelt und zusammengeklebt. Das ist nicht weiter kompliziert. Da kommen keine Probleme auf dich zu. Da kommt immer nur ganz genau ein Problem auf dich zu. Und das wird gelöst. Und dann kommt wieder nur ein Problem auf dich zu. Und das wird gelöst. Und so läuft man durch das ganze Projekt durch. Es ist nicht eine überwältigende Anzahl von Problemen, deren Lösung man noch nicht sieht. Es ist immer nur jetzt das, was ansteht.
Und am Ende ist es ein Flugzeug. Im Moment steht eine fast fertige Fokker D7 in der Halle. Nur die Tragflächen sind noch nicht angebracht und bespannt. Aber wie kommt man nun genau bis zu diesem Punkt?
Also am Anfang steht die Recherche. Ich muss erst mal gucken, wo kriege ich Zeichnungen her? Oder wo stehen Flugzeuge noch in irgendwelchen Museen aus dieser Zeit, die man sich genau angucken und vermessen kann? Das ist mal das eine. Mit dieser Grundlage werden dann neue Zeichnungen erstellt, die unter anderem beim Luftfahrtbundesamt dazu dienen, dass das Flugzeug überhaupt in die Luft kommen darf. Und dann das, was die Umsetzung ist. Die Firmen heute wissen nicht mehr, wie ihre Flugzeuge damals ausgesehen haben. Aber sie wissen auch nicht vom Handwerklichen her, wie es gemacht wird. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, alte Fotos zu studieren aus der Zeit, die dieses Handwerk zeigen. Sprich, Arbeiter, die Arbeiten durchführen, tatsächlich, die wurden ja auch fotografiert. Das heißt, man kann daraus schon ableiten, wie wurde es handwerklich gemacht.
Das Besondere an Achim Engels Maschinen ist eben diese Genauigkeit bei der Recherche. Und dann später beim Sägen, Schweißen, Schleifen, Nieten und Verleimen. Denn
es gibt viele Leute, die Flugzeuge bauen und es gibt viele Nachbauten von diesen Flugzeugen. Nur sehen die innen ganz anders aus, wie das, was damals geflogen ist. Und da sage ich eben, nee, ich will wissen, warum ist die Schraube an der Stelle?
Ungefähr 2 Jahre braucht Achim Engels für ein neues Flugzeug. Das sind 4.000 bis 5.000 Arbeitsstunden. Und entsprechend teuer ist so eine Maschine natürlich. Auch wenn Achim Engels keine festen Preise nennt. Immer wenn er ein neues Modell für einen Kunden gefertigt hat, baut er auch eins für seine eigene Sammlung. Aber neben dem Spaß an seinem Beruf geht es Achim Engels um mehr. Er will den historischen Flugzeugbau bewahren. Das Wissen, das er in akribischer Recherche gesammelt und erarbeitet hat, soll nicht wieder verloren gehen. Denn momentan gibt es nur eine Handvoll Flugzeugbauer weltweit, die so ein Wissen haben.
Weil die meisten, die in der Form irgendwas machen, sind eher eigenbrötlerisch. Die sagen, nein, ich weiß, wie es geht und ich behalte es für mich, ich lasse nur keinen reingucken. Könnt mir ja was klauen. Und ich sehe es anders. Wenn die jungen Leute kommen wollen, sollen sie mitarbeiten, weil irgendwann überfährt mich ein Auto oder ich fahre mit meinem Flugzeug vom Himmel oder ich sterbe an Altersschwäche. Ja, wer macht es denn dann weiter, wenn es keiner kann? Und man muss ja weitergeben. Ne? Also ich habe keine Angst vor Konkurrenz. Und selbst wenn er es besser macht wie ich, ja warum nicht? Und wenn ich es ihm dann auch noch beigebracht habe, ja, dann bin ich doch eher stolz drauf.
Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus.
Fliege, grüße die Sonne, grüße die Sterne und grüß mir den
Schnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus.
Fliege, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond.
Altes Handwerk und Berufe, die selten geworden sind, die findet man auch bei Restaurationsbetrieben, zum Beispiel für Oldtimer. In den vergangenen Jahren gab es hierbei einen regelrechten Boom. Viele leisten sich einen alten VW Käfer, einen Amischlitten oder einen historischen Mercedes. In Neckartenzlingen bei Nürtingen hat Wolfgang Frohbehn in seiner Werkstatt sich auf alte Mercedes-Fahrzeuge spezialisiert. Mikro-Europa-Reporterin Aygül Rakimkulova hat sich dort für uns umgesehen.
Getrieben hat mich das Interesse an Technik und auch an alter Technik, an historischer Technik. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich dann das Hobby schon in jungen Jahren zum Beruf gemacht habe.
Mit der Restaurierungswerkstatt in einer historischen Fabrikhalle aus dem 19. Jahrhundert hat sich Wolfgang Frohbehn seinen Traum erfüllt. Schon als kleiner Bub hat der heute 56-Jährige sich brennend für alte Automobile interessiert. Nach der Schule studierte er erstmal Fahrzeugtechnik, macht dann seinen Meister und entschließt sich dazu, einen eigenen Reparaturbetrieb zu gründen.
Das waren harte Erfahrungen natürlich, denn da springt man in Wasser, das man nicht kennt. Und es gab da viele schwierige Situationen.
Schwierig war für ihn, dass er zunächst keinen Kompagnon für seine Werkstatt fand und auch, dass das Geld sehr knapp war. Mittlerweile ist er bereits über 25 Jahre in seinem Metier. Spezialisiert hat er sich auf die Restaurierung alter Mercedes-Automobile. In seiner Halle wartet zum Beispiel ein alter Adenauer. Das ist eine riesige 300er Limousine aus den 50er Jahren, da sie fertiggestellt wird. Er hat mehrere Roadster, also Sportcabrios aus den 60er Jahren, in der Mache. Sein ältestes Fahrzeug kam aus dem Jahr 1923. Für die ganzen handwerklichen Tätigkeiten rund ums Auto braucht es viele Berufe mit langer Erfahrung.
Zunächst einmal sollten wir vielleicht die Karosserie ansprechen, das ist die Metallbearbeitung. Das heißt, das Formen von Blechen, Anfertigen von Blechen, Strecken, Stauchen von Blechen, Kanten, Biegen und so weiter. Bei uns hier haben wir auch die Möglichkeit zu lackieren. Das heißt, wir haben den Lackierberuf hier auch und selbstverständlich Sattelarbeiten. Wir haben hier ein 280 SE Cabriolet, ein Baujahr 70. Der hat eben ein neues Verdeck bekommen. Der Aufbau ist folgendermaßen. Das Verdeck hat einen Innenhimmel, dann kommt eine Polsterung.
Sein Autosattel benutzt authentische, also ursprüngliche Materialien. Für die edlen Sitzpolster und Verdecke sind das Rosshaar, bestes Leder und sehr hochwertig gewebte Textilien. Bis aber die eigentliche Restaurierung beginnen kann, müssen Wolfgang Frohbehn und seine 5 Mitarbeiter samt Lehrling das jeweilige Fahrzeug erstmal komplett zerlegen. Achsen, Sitze, Kabel.
An der Karosse nimmt man dann die Kotflügel ab und alle Bauteile, die geschraubt sind, so auch die Türen und manche Anbaubleche noch.
Bis dann ein Auto fertig restauriert ist, dauert es viele Monate.
Das hängt natürlich auch von der Ausstattung ab. Hat er zusätzliche Ausstattung oder ist es ein Fahrzeug, der, wie man so sagt, nackt ist, ohne besondere Extras. Aber in der Regel rechnen wir 1500 bis 2000 Stunden, je nach Ausgangszustand und Ausstattung.
Ich frage Wolfgang Froben, ob er als erfahrener Restaurateur einen Tipp für junge Leute hat, die sich handwerklich auch mit alten Automobilen beschäftigen wollen.
Ja, da würde ich einfach sagen, möglichst alle Facetten des Handwerks auszuschöpfen, viel zu lesen, viel zu schmökern. Es ist auch natürlich schön, wenn man sich unter Kollegen austauscht und über Probleme spricht. So lernt man eigentlich immer was dazu und erfährt was Neues. Das macht die ganze Sache so schön und interessant.
Das heißt also, immer neugierig sein, Fachliteratur lesen, mit Experten sprechen und sich Ausstellungen anschauen. Wie etwa die große Oldtimer-Abteilung des Deutschen Technikmuseums in München. Wie sieht es aber nun mit der handwerklichen Zukunft aus?
Das ist eigentlich ein Dilemma. Denn es gibt da echte Koryphäen, die auf ihrem Gebiet einfach fantastisch sind, von denen man sehr, sehr viel lernen könnte. Und da fehlen die Verknüpfungen. Gute Handwerker, die alte Techniken beherrschen, denke ich mal, werden immer gefragt sein, egal wo, ob es im Deutschen Museum ist, in München oder in kleinen Firmen. Das ist immer eine tolle Sache. Man sollte eigentlich versuchen, das Wissen zu konservieren, irgendwie weiterzugeben, das zu bündeln und über den Weg auch die alten Handwerkstechniken zu erhalten.
Täglich wächst der Verkehr, stündlich gibt ein Malheur, Autos verdienen Straßenbahn. Stramm kommt im Schritt daher, stolz unser Militär. Und mit Begeisterung wendet sich nun alt und jung immer über den Asphalt. Da blinkt ein Lichtsignal, plötzlich mit einem Mal stoppt der ganze Rummel und macht Halt. Die Polizei, die regelt den Verkehr. So wie das früher war, geht das heute nicht mehr. Willst du über'n Damm, stehst du erst mal stramm, bis dir der blaue winkt und der Verkehr schon blinkt. Die kleinen Mädelchen, die freuen sich, an jeder Straßenkreuzung ist ein Strich. Da musst du lang gehen, wie sich das gehört, dass niemand mehr bei dem Verkehr verkehrt, erkehrt. Charlie hat mit der Lu abends ein Rendezvous, er kommt etwas später an, denn im Parteilokal war wieder mal Skandal. Als überm Damm er nahm, der Erdbeer steht noch da, Charlie schwelgt im Glücksgefühl. Schnell setzt er sich im Trab, da winkt der Blaue ab und die Lu verschwindet im Gewühl. Die Polizei, die regelt den Verkehr. So wie das früher war, geht das heute nicht mehr. Willst du über'n Damm, stehst du erst mal stramm, bis dir der blaue Wind und der Verkehr durchblinkt. Die kleinen Mädelchen, die freuen sich, an jeder Straßenkreuzung ist ein Strich. Da musst du lang gehen, wie sich das gehört, dass niemand mehr bei dem Verkehr verkehrt. Die kleinen Mädelchen, die freuen sich, an jeder Straßenkreuzung ist ein Strich. Da musste lang gehen, wie sich das gehört, dass niemand mehr bei dem Verkehr verkehrt.
Schon sind wir wieder am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung angelangt. Ihr hört uns wieder am 29. April. Thema ist dann Übersetzung und Übertragung. Alle bisherigen Sendungen findet ihr auf der Homepage der Unibibliothek Tübingen. Für Kurzentschlossene habe ich noch einen kleinen Tipp.
Um 15 Uhr beginnt im Tübinger Stadtmuseum eine Führung durch die historische Dauerausstellung. Gleich im Anschluss hört ihr Ex Libris mit den neuesten Forschungsergebnissen zu Heuneburg. Die Technik hatte heute wie immer Oliver Lichtwald, Redaktion Ulrich Hegele und am Mikrofon verabschiedet sich von euch Jasmina Al-Janabi. Macht's gut und habt noch einen schönen Sonntagnachmittag.